Wisst ihr, was ein Impro-Theater ist? Ein Improvisationstheater? War jemand schon mal in einem Impro-Theater von euch? Bis vor kurzem dachte ich, ich wüsste, was das sei. Ich hatte da jedenfalls so meine eigenen Vorstellungen davon, was da so abläuft. Ich dachte, da sind so Schauspieler, die so ganz spontan auf Zuruf aus dem Publikum Szenen spielen. Also ich als Zuschauer und die machen was zu meinem Vergnügen. Auf dem diesjährigen Bundesrat der Baptisten in Kassel über Himmelfahrt wurde am Freitagabend neben anderem auch Impro-Theater angeboten. Von einer Frau namens Bettina Becker aus Magdeburg, die auf der Konferenz am Abend zuvor schon von einer sehr guten Stadtteilarbeit mit Kindern der Villa Wertvoll berichtet hatte. Kann man sich im Internet anschauen, lohnt sich, Villa Wertvoll, Magdeburg, schaut mal rein. Machen eine tolle Arbeit. Es interessierte mich darum, was diese Frau für Impro-Theater bietet. Naja, am Eingang zu diesem Saal, Veranstaltungssaal, stand sie allein an einem Bistrotisch mit einer Kiste drauf und Zetteln und Stiften und lud uns Ankömmlinge ein, unseren eigenen Namen auf die Zettel zu schreiben und in diese Kiste zu werfen, wenn wir denn bereit wären mitzuspielen. Ups, darauf war ich nicht eingestellt. Damit habe ich nicht gerechnet und dachte, die liefern mir ein nettes Programm. Ich gebe es zu, ich habe gekniffen. Ich habe nicht meinen Namen auf den Zettel geschrieben und eingeworfen. Es war ja zum Glück freiwillig. Ich fühlte mich nicht so richtig, hatte tatsächlich eine beginnende Erkältung und ich wollte mich vor allem auch nicht in so ungewohnter Rolle präsentieren. Es wurde ein netter, ein unterhaltsamer Abend, an dem ich aber nicht ganz herumkam, auch aktiv zu werden, wenn sie nämlich eine Aufgabe für alle Anwesenden stellte. Das war dann auch nicht mehr unangenehm, sondern wir hatten alle miteinander unseren Spaß. War ein schöner Abend. Warum erzähle ich das? Ich gehöre als Regionalreferent im Dienstbereich Mission unter anderem zu dem Team derer, die Gemeinden in ihrem Prozess der Berufung eines Pastors, einer Pastorin begleiten. Wir haben ja seit einiger Zeit ein neues Verfahren in unserem Gemeindebund etabliert, das mit diesem Kartenspiel hier 28 verschiedene Rollen eines Pastors, einer Pastorin werden da beschrieben, die helfen sollen, den oder die Richtige zu finden. Meine Aufgabe besteht darin, einer suchenden Gemeinde zu helfen, ihr eigenes Profil klar zu formulieren. Denn bevor man fragt, was für eine hauptamtliche Person passen könnte, stellt sich die Frage, wie ist denn die suchende Gemeinde aufgestellt? Was ist denn ihre Berufung? Und wie lebt sie ihre Berufung? Wofür braucht die Gemeinde Verstärkung, um ihre Berufung leben zu können? Und schwuppdiwupp werden die Rollen getauscht. Nicht, ich hätte gern einen Pastor, eine Pastorin, die macht dies und die macht das für mich oder für uns in der Gemeinde. Und ich bzw. wir schauen zu, wie sie sich dabei anstellt. Sondern hier sind wir gefordert. Das ist unsere Berufung von Gott. Das ist unsere Berufung von Gott hier in Sosa, im Erzgebirge. Und dafür brauchen wir Unterstützung, weil wir das und das alleine nicht hinbekommen. Also nicht mehr Zuschauer, sondern Mitspieler in dem Impro-Theater, das wir Gemeinde Jesu nennen. Für manche ist das eine ganz neue und ungewohnte Perspektive und Rolle. ihr seid eine suchende Gemeinde, deswegen war ich ja gestern auch mit einigen hier aus dem Gemeinderat und wer auch immer noch dazu gehörte, ob das jetzt der Gemeinderat war, war das der komplette Gemeinderat? Okay, so mit denen saß ich also gestern da zusammen. Ihr seid jetzt vakant, ihr seid jetzt suchend, ihr seid jetzt besonders gefordert, voll ehrenamtlich, alles was hier zu tun ist und das kann dauern, bis man wieder jemanden findet, das kann sehr eine belastende Phase sein und vermutlich wird es auch hier so sein, wie überall, einige wenige machen viel, machen zu viel und andere schauen sich das an, wie die sich so abrackern. Da kann Frust aufkommen. Und darum die Frage an dich, hast du schon bildlich gesprochen deinen Namen in die Kiste der Mitwirkenden des Impro-Theaters Gemeinde Sosa geworfen? Ist Gemeinde für dich ein aktives Zusammenspiel oder bist du noch in der Zuschauerrolle? In der Predigt heute wird es um ein Wort gehen, das nicht in der Bibel zu finden ist. Jedenfalls nicht in seinem originalen Wortlaut. Sinngemäß dagegen steht es an vielen Stellen, wie ich finde. Ich habe es auf einer Werbepostkarte gefunden. Machen ist wie wollen, nur krasser. Machen ist wie wollen, nur krasser. Fällt euch eine Bibelstelle dazu ein? Mir ist dazu Jakobus 1, Vers 22 eingefallen. Dort heißt es, seid aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Wann ist für dich eine Predigt eine gute Predigt? Es gibt viele schlaue Bücher, da kann man eine Menge drin lesen darüber, was eine gute Predigt ausmacht, was zu einer guten Predigt gehört. Aber wie ist das bei dir persönlich? Wann ist eine Predigt für dich gut? Manchmal habe ich den Eindruck, dass geübte Gottesdienstbesucher schon froh sind, wenn die Predigt nicht der langweiligste Teil des Gottesdienstes ist. So ein bisschen Hörgenuss sollte ja schon dabei sein. Ein bisschen Kitzel für die Gedanken und Sinne. Mich reizt mitunter zu meinen, die Gottesdienstmoderation könnte auch vor der Predigt sagen, ich wünsche euch nun gute Unterhaltung. Ist es das, womit du bereits zufrieden bist am Sonntagmorgen? Es gibt tatsächlich, ich nenne sie Wortakrobaten in den Reihen der Prediger und Predigerinnen, da reibe ich mir vorab auch schon die Hände, wenn ich sehe, der oder die ist dran, weil ich weiß, das wird gut werden. Die kann mit Sprache umgehen, die Person, und das wird ein Hörgenuss werden, da freue ich mich schon. Aber ist das schon eine gute Predigt für mich? Für mich? Für mich als Prediger geht es bei allem Bemühen um eine ordentliche Vorbereitung und dann auch angemessene Präsentation um nicht weniger als um ein Wunder, das geschehen mag. Ich wünsche und bete darum, dass sich in der Predigt Gott selbst zu Wort meldet. Egal ob in der Weise, wie ich etwas gesagt habe oder gemeint habe oder eher assoziativ auf einer Gedankenreise, in die man ja bei der Predigt, kennt ihr sicherlich auch, man schnappt irgendwas auf, taucht ab und beim Amen taucht man wieder auf und hatte seine eigene Geschichte im Gottesdienst, in der Predigt. Wenn mein Menschenwort für dich zu Gottes Wort wird, direkte Ansprache des lebendigen Gottes, an dich in deiner konkreten Befindlichkeit. Das wäre doch gut, oder? In Psalm 85, Vers 9, da lesen wir von der Sehnsucht eines Beters. Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet. Dieser Hunger nach Gottes Wort möge in dir geweckt und gestillt werden. Ich vermute mal einfach, dass die allermeisten hier eine solche Erfahrung bereits gemacht haben. bei welcher Gelegenheit auch immer. Da hat sich plötzlich eine Anrede Gottes an dich ereignet. Du hast dich konkret gemeint gefühlt. Das galt jetzt dir. So stelle ich mir die alttestamentlichen Situationen vor, wenn wir lesen, und das Wort des Herrn geschah zu. Ezekiel, Micha, Zacharja und viele andere lesen wir davon, dass es genauso geschah. Und das Wort des Herrn geschah. Das kann man gar nicht immer richtig in Worte fassen, was sich da gerade ereignet. Wenn also dieses Wunder geschieht, dass Gott mit dir redet, was dann? Was hast du mit diesem Gotteswort gemacht? Jakobus schreibt, seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Eigentlich ging es in dem Jakobusbrief bei dieser Aussage um eine ganz wichtige und kontrovers ausgetragene Frage, nämlich, ob der Glaube an Jesus allein rettet oder ob dem Glauben auch entsprechende Werke zu folgen haben, wie es Jakobus vertrat. Das ist ein Fass, das ich hier nicht mal eben am Sonntagmorgen aufmachen möchte. Nur ein versöhnliches Zitat von einer anderen Fraktion soll dazu reichen. Paulus schrieb im Brief an die Galater, Kapitel 5, Vers 6, in Christus Jesus gilt der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Und daran sieht man meines Erachtens, dass die beiden Fraktionen von Jakobus und Paulus nicht so weit auseinander liegen, wie es an anderen Stellen durchaus den Eindruck hat. Und wir lesen ja auch davon, da gab es schon Knistern in der Christenheit. Also nicht nur hören, sondern auch das Vernommene tun. Darum geht es. Sonst betrügt man sich selbst. Worum betrügt man sich selbst? Was entgeht einem denn da? Ganz allgemein gesprochen entgeht uns das, was aus dem Wort Gottes hätte werden können. In Gottes Wort steckt nämlich schöpferisches Potenzial, da steckt Leben drin. Jesus verglich das Wort Gottes mit Saatgut, aus dem gute Frucht hervorzugehen vermag, neues Leben hervorzugehen vermag, wenn es Aufnahme findet und geduldig im Vertrauen auf Gott in die Tat umgesetzt wird. Lukas 8, wir hörten es in der Lesung. Wir betrügen uns selbst und meist damit auch andere um den Segen, der in Gottes Anrede steckt. Gottes Worte sind nämlich Worte des Lebens. Die tun uns gut. Ich hatte in meinen Jugendjahren eine Skepsis gegenüber Gottes Wort, und zwar nicht in dem Sinne, ob das wahr ist, sondern in dem Sinne, ob das gut für mich ist. Ich wollte lange Zeit lieber nicht so genau hinhören und hinsehen, weil ich Unannehmlichkeiten für mich befürchtete. Gott, der große Spaßverderber, der sollte sich lieber nicht zu sehr in mein Leben einmischen. Ich fürchtete, dass Gottes Wille für mich mir nicht gefallen könnte und meinen eigenen Lebensplänen entgegenstehen würde. Erst mit circa 20 Jahren, als sich mir auch andere Fragen im Leben stellten, als ich ernsthaft nach dem Sinn meines Lebens zu fragen begann, erst da wurde für mich wirklich interessant, was denn Gott dazu zu sagen habe. Und seitdem ich mich in dieser Weise dem Reden Gottes geöffnet habe und so gut ich verstehe und so sehr ich mich traue, danach handle, stelle ich fest, was für ein Segen. Wie gut für mich, auf Gottes Wort zu reagieren. Was für ein spannendes, was für ein sinnerfülltes Leben ist das, wenn ich auf Gottes persönliche Ansprache reagiere. Ich gehöre nicht zu denen, die ständig behaupten, Gott habe mir dies oder das gesagt. Ich habe vor Gottes Wort großen Respekt. Ich will das nicht inflationär missbrauchen. Und jeder meiner Ideen und Impulse als göttlich inspiriert und legitimiert ansehen. Mir ist das suspekt, wenn jemand ständig so redet. Da habe ich dann eher den Eindruck, der will von vornherein jegliche Kritik und Infragestellung von sich weisen. Wie auch immer, ich will darüber kein Urteil sprechen im Einzelnen, denn im Laufe der gut 40 Jahre mit Gott habe ich selber eine Reihe von Situationen erlebt, in denen ich mich von Gott angesprochen gefühlt habe, entsprechend reagierte, um dann im Nachhinein festzustellen, das war wirklich ein Reden Gottes. Wie gut, dass ich reagiert habe, dass ich das gemacht habe. Was für ein Segen, das war ja wirklich Reden Gottes. Gott, der Lebendige, redet auch heute. Und ich tue gut daran, nicht nur zu hören, sondern auch zu tun, was ich vernommen, was ich verstanden habe. Ein kurioses Beispiel mit weitreichenden Folgen für mich und meine Frau. Unser Zuhause, ein kleines Haus mit Garten, steht in Oldenburg in Holstein, eine halbe Stunde, halbe Autostunde, nördlich noch von Lübeck gelegen, 6 Kilometer vom Ostseestrand, Weißenhäuser Strand entfernt. Weißenhäuser Strand, habt ihr vielleicht schon mal gehört, Riesenferienzentrum direkt am Strand. Dort zu leben und zu arbeiten, wo andere Urlaub machen, ist so schön, dass ich immer gesagt habe, dass Gott sehr deutlich sprechen müsse, bevor ich da wegginge. Selbst als mein Dienst in der Gemeinde Oldenburg-Holstein endete, nach gut 19 Jahren, konnte ich von dort aus noch weiterarbeiten, hatte nämlich auch die Insel Fehmarn, Gemeinde auf der Insel Fehmarn, Lütchenburg und Preetz bei Kiel, 3 kleine Gemeindestationen. Konnte also weiterarbeiten. Aber irgendwie merkte ich bald, dass es so nicht bis zum Renteneintritt weitergehen konnte, der noch so circa 10 Jahre vor mir lag. Ich war schon 20 Jahre da, noch 10 Jahre da und dann da als Rentner. Wie soll das gehen? Weder für mich noch für die Gemeinde. Aber Gemeindewechsel war auch nicht verlockend, mit allem, was dazugehört. Ich war amtsmüde geworden, ich war in der Sackgasse gelandet. Zum Eintritt unseres Studiums am Theologischen Seminar in Hamburg-Horn, 1986, da hatten wir von den älteren Semestern, jeder als Geschenk zur Begrüßung, einen kleinen Ableger einer riesigen Grünlilie geschenkt bekommen, die im Treppenaufgang des Internats wuchs. Das war wirklich ein üppiges Ding, viel größer als eure beiden Exemplare hier, 3 habt ihr hier. Also ein Riesending mit unzähligen dieser Ableger und jeder von uns bekam so einen Ableger als Begrüßung. Das ist tatsächlich so ein Urahne von diesem aus dem Internat. Die hegte und die pflegte ich seitdem mehr schlecht als recht. Wollte sie schon längst mal wieder umgetopft haben, weil sie so blass wurde und eben keine neuen Ableger mehr produzierte. Und am Montag, 28. Mai 2018, kam ich endlich dazu. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, aus dem viel zu kleinen Plastikbecher wuchsen unten heraus jede Menge Wurzeln, die ich erstmal abschneiden musste, bevor ich diesen Becher abkriegte, um ihn das Ganze dann in einen größeren umzupflanzen. Und während ich das tat, durchfuhr mich der Gedanke, du musst umgepflanzt werden und Wurzeln kappen, wenn neue Früchte wachsen sollen. Ich wurde hellhörig, wollte aber warten, ob sich dieser Eindruck als Reden Gottes bestätigte. Aus Erfahrung wusste ich nämlich, dass Gott wichtige Botschaften wiederholt, wenn es sein muss. Nur 3 Tage später, Donnerstag, hielt ich die neueste Ausgabe unserer Zeitschrift Die Gemeinde. Erhielt ich sie online. Und ich las darin als Untertitel eines Artikels: Jeder Blumentopf braucht ab und zu neue Erde. Es ging darin um Mitarbeit in der Gemeinde. Du bekomme sie jetzt schon wieder. Ich bekam sofort eine Gänsehaut. Das war unglaublich. Und ich war nun gewiss, dass Gott 3 Tage zuvor zu mir gesprochen hatte. Und umgehend rief ich an in Elstal in der Bundesgeschäftsstelle und meldete mich als suchenden Pastor. War bereit zu wechseln. Auch wenn ich dazu keine Lust hatte, aber ich wollte Gott gehorsam sein, nachdem ich sein Reden vernommen hatte. Wollte einfach nur gehorchen. Einen Monat später entdeckte ich dann in unseren Bundesnachrichten, wir bekommen ja jede Woche so bunt kompakt und einmal im Monat bunt aktuell Rundschreiben, die Nachrichten, und darin fand ich die Ausschreibung für den Regionalreferenten Ost im Dienstbereich Mission. Und das elektrisierte mich. Und dann habe ich mich darauf beworben und nun bin ich seit Anfang 2019 Regionalreferent Ost im Dienstbereich Mission. Und in dieser Funktion arbeite ich wieder leidenschaftlich gerne. Meine Berufung als Prediger des Evangeliums, als Pastor. Jetzt leben meine Frau und ich zu zweit mit zweitem Wohnsitz in Berlin, Spandau-Hakenfelde, eine Einzimmerwohnung fern unseres schönen Hauses in Oldenburg. Freuen uns schon darauf, meine Frau ist zurzeit gerade da, die ist gerade 4 Wochen krankgeschrieben, die verbringt da jetzt die Zeit. Wir freuen uns schon auf den Ruhestand in unserem schönen Häuschen. Aber wir können nur sagen, summa summarum, was für ein Abenteuer mit Gott. Machen ist wie wollen, nur krasser. Gottes Wort ist gut, es bringt Leben. Zugegeben, diese Geschichte ist kurios, sie ist nicht alltäglich, aber Gottes Anrede ist nie alltäglich. Sie ist nie gewöhnlich. Da steckt immer Potenzial drin, Potenzial zu neuem Leben. Jesus hat gesagt, dass er als der gute Hirte gekommen sei, der das Leben in Fülle bringe. Und seine Schafe, sie hören seine Stimme und folgen ihm. Johannes 10. Hören und tun. Wie Jakobus es meint, darin liegt der Segen. Leben in Fülle. Ich vermute, wie schon gesagt, dass du auch schon solches persönliches Reden Gottes mit dir erlebt hast, wie auch immer er das bei dir angestellt hat, dass du dich von ihm angesprochen gefühlt hast. Unsere häufigste Begegnung mit Gottes Wort ist ja der vielleicht tägliche Umgang mit der Bibel. Was ja nur längst nicht immer dazu führt, dass wir uns davon auch direkt angesprochen fühlen. Man kann ja zigfach einen Text lesen in der Bibel und er sagt einem einfach nichts. Und dann liest du ihn ein weiteres Mal und plötzlich ist es das Wort Gottes an dich und du merkst, jetzt passt es. Es trifft ins Herz. Und nun eben die entscheidende Frage. Was hast du mit seinem Wort für dich gemacht? Ist es dir auch zum Segen geworden? Hat es sein Lebenspotenzial in dir entfalten können, weil du gehorsam reagiert hast? Wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen, heißt es in Apostelgeschichte 5, Vers 29. Das ist zuallererst auf mich selbst anzuwenden. Ich soll Gott mehr gehorchen als mir selbst. Mehr als meinen Ängsten. Zum Beispiel der Angst, ich könnte mich verhört haben. Aber fürchte dich nicht. Selbst dann ist Gott immer noch bei dir. Und er wird dich auch von einem Irrweg wieder zurückführen können. Und außerdem weiß er aus Schaden noch einen Nutzen, einen Segen zu machen. Aus Abfällen macht er Kompost für neues Leben. Aus den Splittern unseres Lebens macht er immer noch ein tolles Mosaik. Und darum will ich trotz meiner Angst das Wagnis eingehen und tun, was ich vernommen habe. Und wie schon gesagt, wiederholt Gott auch seine Anrede bei wichtigen Botschaften, wenn es nötig ist, um uns zu vergewissern. Ich soll Gott mehr gehorchen als mir selbst. Mehr als meinem Misstrauen, zum Beispiel der Sorge, dass ich auf einen Weg gelangen könnte, auf dem Gott nicht mehr Herr der Lage ist, wo ihm das entgleiten könnte, dass er mir nicht mehr guttun könnte. Aber Glaube, Vertrauen in die Macht Gottes wächst vor allem durch neue Erfahrungen mit Gott. Das Wagnis muss ich also eingehen, in neues Land zu treten, um Gott neu zu erfahren, größer zu erfahren wie bisher. Meine Erfahrung ist, Gott ist immer noch besser, als ich bisher dachte. Das Leben mit Gott ist und bleibt spannend, ein Leben lang. Ich soll Gott mehr gehorchen als mir selbst, mehr als meiner Bequemlichkeit. Ein Aufbruch aus der Komfortzone, aus vertrautem Terrain ist anstrengend. Das kann ich wirklich bezeugen, mit 56 nochmal da alles neu aufgestellt oder fast alles. Wir haben ja immerhin unser Refugium noch behalten, aber das war sowas von anstrengend. Aber es führt in gutes Land, in neues Land, das Gott bereithält. Er führt in das verheißene Land der Fülle. Ja, und dann soll ich Gott auch mehr gehorchen als den anderen Menschen, die womöglich etwas dagegen haben, mich für ein wenig verrückt halten, wenn ich einen konkreten Schritt im Gehorsam gegen Gott wage, ins Ungehorsame. Wir hatten viele liebe Ratgeber, die uns abhalten wollten, unser schönes Setting, unser schönes Zuhause zu verlassen und nach Berlin zu gehen. Gott will bei mir mehr Gewicht haben als bei den anderen. Also als die anderen. Die anderen sollen nicht mehr Gewicht haben in meinem Leben als Gott. Gott will gehört werden. Gott redet. Und das sind Worte der Weisheit, Worte des Lebens, Worte des Segens, die tun uns wirklich gut. Und solltest du heute durch diesen Gottesdienst an eine Situation erinnert werden, in der Gott mit dir persönlich geredet hat, und wo du seinen Worten nicht gefolgt bist, dann empfehle ich dir, mit Gott darüber nochmal das Gespräch zu suchen. Geh sozusagen in Gedanken zurück an diesen Ort, wo Gott mit dir geredet hat, wo er auch dich gerufen, berufen hat, wozu auch immer. Kehre um an diesen Ort. Und ich vermute mal, ja, ich bin gewiss, dass Gott seit langem darauf wartet und dass ein Segen dort auf dich wartet. Er ist jedenfalls bereit, einen neuen Anfang mit dir zu machen. Er hat sich mit dir längst versöhnt. Das ist ja das Evangelium von Jesus Christus. In Christus hat er sich mit der ganzen Welt versöhnt. Versöhne du dich jetzt auch mit Gott. Gott verweigert sich uns nicht, wenn wir ihn aufrichtig suchen. Bittet, sucht, klopft an. Ermutigt Jesus seine Hörerschar. Hörst du das als Gottes Wort für dich? Dann tu es auch. Und du wirst Gott als den Lebendigen erfahren. Und das wird dir und anderen und der Gemeinde zum Segen werden, wenn du entsprechend auf Gott reagierst. Mach es, denn machen ist wie wollen, nur krasser. Ich lade dich ein, die Zuschauerrolle zu verlassen. Bildlich gesprochen, deinen Namen auf den Zettel zu schreiben und ihn in die Kiste der Mitspieler des Impro-Theaters zu werfen. Des Impro-Theaters, das wir Gemeinde Jesu nennen. Amen.